saß dann halbe Stunde, Stunde mit diesen drei Männern, mit denen ich quasi von Kindheit an in der Gemeinde war, zusammen. Und die haben mich dann einfach über intime Details ausgefragt und mir gesagt, dass sie quasi darüber entscheiden, ob ich wirklich das bereue, was ich getan habe.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Vanessa Heller. Vanessa wird bei den Zeugen Jehovas groß und erlebt die Gemeinschaft und ihre Familie schon früh als sehr restriktiv und einengt. Und als sie mit Anfang 20 mit ihrem Freund Sex hat, wird sie von ihrer Mitbewohnerin dieser angeblichen Sünde überführt. Als sie sich dann vor dem Rat der Ältesten für den vorehelichen Sex rechtfertigen muss, spürt sie plötzlich ganz deutlich, dass sie aus ihrem Leben ausbrechen will. Und das hat sie getan. Heute hat sie mit ihren Eltern und auch mit Freunden von damals so gut wie keinen Kontakt mehr. Aber erstmal herzlich willkommen, Frau Heller.
Dankeschön, das war eine gute Zusammenfassung.
Ja, und jetzt gehen wir natürlich ins Detail. Was mich gleich mal interessiert, Frau Heller, wenn man aus einer solchen Gemeinschaft aussteigt, dann stelle ich mir das so vor, dass es auch erstmal dauert, für sich selbst einen Weg zu finden, der passt, der sich so stimmig für einen anfühlt. Sind Sie in dieser Hinsicht, würden Sie sagen, noch auf dem Weg oder sind Sie schon in einem neuen, für Sie stimmigen Leben angekommen?
Ich muss ehrlicherweise sagen, beides. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass es einfach in Wellen geht. Es gibt Momente über die Jahre, in denen ich das Gefühl habe, jetzt kenne ich mich, jetzt bin ich angekommen und dann kommt es doch wieder anders. Aber ich denke, da unterscheidet sich mein Leben vielleicht nicht so grundlegend von anderen Menschen.
Sie sind jetzt Anfang 30, haben auf der einen Seite ja schon so viele Erfahrungen gemacht, auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal das Gefühl, noch einiges nachzuholen oder nachholen zu wollen. Fühlen Sie sich eigentlich manchmal jünger und manchmal älter, als Sie sind? Hat das auch so eine Wellenbewegung oder wie sehen Sie das?
Finde ich spannend, dass Sie das jetzt fragen, weil in der halben Stunde vor der Aufzeichnung habe ich mir genau darüber Gedanken gemacht.
Ah ja, das passt ja dann.
Es ist wirklich diese Mischung. Manchmal fühle ich mich sehr viel jünger. Ich habe nie diesen neugierigen Blick von einem Kind oder einer Jugendlichen verloren. Auf der anderen Seite habe ich auch in meiner Zeit bei den Zeugen Jehovas danach und auch vor kurzer Zeit immer wieder sehr spannende Erfahrungen gemacht, die mich extrem schnell haben gefühlt weise oder älter werden lassen.
Ich meine, um Sie auch richtig zu verstehen und es nicht bei dieser Zusammenfassung zu belassen, müssen wir ja auch oder können wir ja auch zusammen zurückschauen. Sie sind als Einzelkind auch mit Ihren Eltern in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas aufgewachsen. Wie haben Sie die Kindheit in Erinnerung, wenn Sie zurückdenken?
Ich hatte lange nicht sehr viele Erinnerungen. Ich hatte aber immer ein Gefühl, wenn ich zurückgedacht habe, von Angst, Verwirrung und Unsicherheit.
Was hat Ihnen Angst gemacht, wenn wir da mal anfangen?
Zum einen ist das Glaubensbild der Zeugen Jehovas sehr angstbehaftet. Angst vor der Außenwelt, Angst davor, Fehltritte zu begehen, irgendwie aus dem Rahmen zu fallen, vielleicht nicht gut genug zu sein, um im Endzeitgericht zu überleben. Es gab viele Faktoren.
Was stand denn so als mögliche Folge? Also angenommen, Sie hätten diesem Glaubensbild nicht entsprochen oder Sie verhalten sich anders, als es erwartet wird. Was stand denn da immer so als negative Folge oder Strafe vielleicht auch im Raum, die Angst macht und die dann vorgesehen war?
Es gab zwei verschiedene Sachen. Zum einen übernatürliche Folgen im Sinne von eben nicht auserwählt zu sein, Harmagedon zu überleben oder einfach in Missgunst zu geraten, Gott gegenüber. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich, wie es bei mir später der Fall war, eben die soziale Ächtung, wenn man die Gruppe verlässt, die Kontakte zu verlieren.
Und wenn Sie, damit ich das so ein bisschen verstehe, sich so an den Alltag erinnern, für welches Verhalten zum Beispiel wurden Sie von Ihren Eltern gelobt und welches wurde nicht gern gesehen?
alles, was für die Gemeinschaft zuträglich war oder meine Familie auch in einem guten Licht innerhalb der Gemeinschaft hat dastehen lassen, wurde sehr gelobt, auch schulische Leistungen. Da war einfach immer so ein gewisses Perfektionsstreben an Ordentlichkeit und Keuschheit.
Haben Sie sich denn da erstmal gut einfinden können? So als wenn man als Kind da ist, denkt man ja, okay, das ist jetzt meine Normalität, die ich so erfahre. Haben Sie sich da erstmal angepasst oder wie war das?
Ich habe immer mein Bestes gegeben, aber es lag nicht in meiner Natur. Ich war sehr gerne, sowohl im Kindergarten als auch in der Schule, habe ich Freundschaften geschlossen. Und es fiel mir dann immer sehr schwer, die außerhalb der Schule loszulassen.
Weil Sie es auch nicht nachvollziehen konnten, oder? Also, dass Sie sich nicht mit Ihnen anfreunden sollten?
Korrekt. Also mein Herz hat immer was anderes gesagt als das, was mir gelehrt wurde und was in meinen Kopf hineingesetzt wurde.
Und wie haben Ihre Eltern das dann begründet, warum Sie sich nicht anfreunden sollten mit den Kindern, die Sie eigentlich sympathisch finden?
Einfach damit, dass sie einen schlechten Einfluss auf mich haben, dass sie nicht dieselben Werte, dieselbe Erziehung genossen haben wie ich und dass ich mir Freunde suchen soll, die innerhalb der Gemeinschaft sind und eben die gleichen Werte haben.
Wenn Sie so sagen, das hat irgendwie nicht meiner Natur entsprochen. Also als Kind versucht man ja auch manchmal so Grenzen auszutesten, ne? So zu gucken, wie weit kann ich gehen? Wie weit sind Sie da gekommen mit Ihrem eigenen Willen?
Nicht sehr weit. Also es war eine Kombination eben aus den strengen Regeln der Gemeinschaft und auch der Persönlichkeit, besonders meiner Mutter, die einfach da wenig Spielraum gelassen hat und mit großer Härte und Strenge immer drauf reagiert hat, wenn ich was wollte. Also ein Standardspruch meiner Mutter war immer, wenn ich gesagt habe, ich will das aber, war einfach immer, der Ich will ist gestorben. Also es gab gar keine Option, es war irrelevant, was ich wollte.
Wenn Sie das so sagen, Sie sprechen von Härte, Sie sprechen von Strenge, da war die Angst im Hintergrund. Ich meine, Sie waren Einzelkind. Wie würden Sie denn dann das Verhältnis zu Ihren Eltern beschreiben?
Damals als Kind, meinen Sie?
Ja.
Ich habe mich in der Regel immer unterlegen gefühlt. Es gab Phasen, in denen mein Vater mit mir einer Meinung war. Und dann habe ich mich kurz gefreut und nach wenigen Stunden im Gespräch mit meiner Mutter hat er dann immer die Seite gewechselt und gesagt, ja, da hat die Mama schon recht. Eigentlich war das nicht in Ordnung und ich habe mich dann immer sehr verraten gefühlt. Also ich war allein auf weiter Flur.
Also so ein Gefühl von Geborgenheit, von Aufgehobensein war er nicht da?
So gut wie gar nicht, nein.
Gab es denn irgendwelche liebevollen Momente, also wenn ich mir so vorstelle, vielleicht Ausflüge, vielleicht irgendwie eine schöne Umarmung, vielleicht, ich weiß es nicht, also eine unbeschwerte Zeit, eine Zeit, wenn Sie Bilder vor sich haben, die Sie auch als schöne Erinnerung wachrufen können, oder war da so gut wie nichts, eher Dunkelheit und Angst?
Es gab natürlich auch schöne Momente. Also ich denke gerne an die Zeit zurück, wo ich bei meiner Großmutter in Tirol war, in den Ferien, auch allein und dann auf dem Land einfach in den Wäldern alleine unterwegs war. Also die besten Zeiten, in denen ich mich immer sehr glücklich gefühlt habe, war immer unbeobachtet und allein auf Erkundungstour.
Das waren sozusagen die Momente des Aufatmens, wo Sie sich auch anders erlebt haben. Was mich jetzt noch interessiert, wenn Sie das so beschreiben, also es hat eigentlich nicht Ihrer Natur entsprochen und Sie haben ja immer auch den Kommentar dann zum Beispiel von Ihrer Mutter bekommen. Haben Sie sich denn dann dafür schlecht gefühlt, dass Sie so gedacht haben, oder was hat das in Ihnen ausgelöst? Also wie war da Ihre Innenwelt?
Da diese Rebellion nach außen so unterdrückt wurde, ist die ganze Aggression, die eigentlich gerechtfertigt gewesen wäre in diesen Situationen, nach innen gegangen. Und ich habe mich entweder sehr, sehr geschämt dafür, wie ich bin und dass ich das nicht ändern kann dauerhaft. Und der Selbsthass ist über die Jahre immer, immer stärker geworden, ja.
Also hatten auch so das Gefühl, den Erwartungen einfach nicht zu genügen und haben dann nicht die Erwartungen in Frage gestellt, sondern sich selbst?
Richtig, ja.
Jetzt ist es ja so, als Teenager ist es bei den meisten so, dass wir uns auch nochmal neu austesten. Ja, dass sich unsere Persönlichkeit nochmal weiterentwickelt. War das bei Ihnen möglich? Wir haben jetzt viel über die Kindheit gesprochen, aber wie war das so, was weiß ich, mit 13, 14, 15?
Eigentlich noch schwieriger, weil in der Pubertät kommt natürlich auch eine hormonelle Umstellung, die Entdeckung der eigenen Sexualität, und es war kein Spielraum, weder jetzt zum Beispiel viele Teenager versuchen, in ihrem Kleidungsstil was zu verändern oder in der Musik, in der sie hören, und ein paar Poster aufhängen von Idolen. Das gab's bei mir einfach nicht.
Und haben Sie denn, da war die Oma, ne? Die Oma hatten Sie ja, da konnten Sie hin, da haben Sie sich auch anders gefühlt. Bei Ihren Eltern haben Sie das nicht gespürt. Das ist ja eindeutig so, wie Sie das beschreiben. Gab's denn innerhalb der Gemeinschaft Freundinnen, Freunde, mit denen Sie reden konnten, wo Sie sowas wie ja auch Vertraulichkeit, Nähe gespürt haben?
Mehr als bei meinen Eltern, ja, aber es gab immer eine Grenze, weil innerhalb der Gemeinschaft jeder angehalten ist, quasi auch Dinge zu melden, irgendwie zweiflerische Gedanken, einfach, es wird, man gibt nicht alles preis, was in einem steckt, weil natürlich immer gleich auf einen eingeredet wird. Bis zum gewissen Maß, bisschen mehr Vertraulichkeit als mit meinen Eltern, aber nicht vollumfänglich.
Also es war immer so ein Rantasten, so verstehe ich das. Ja, wie viel darf ich erzählen von meinem Inneren? Wem kann ich mich wie weit anvertrauen, ohne dass dann sozusagen die Gegenbewegung kommt und ich die Grenze überschritten habe, ne?
Ja, und ich hatte auch immer das Gefühl, ich müsste sie vor meinen sündigen Gefühlen oder Gedanken schützen, damit ich sie nicht belasten muss und in die Lage bringen muss, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen.
Also immer der Blick in sie hinein und das Gefühl, ich entspreche nicht und ich schade vielleicht sogar anderen. Ist es richtig, dass Sie auch depressiv geworden sind in dieser Zeit?
Ja, sehr früh. Ich denke, es hat so mit 14 angefangen und ich glaube mit 17 oder 18 war es dann so auffällig, dass ich auch von meiner Mutter angesprochen worden bin, dass ich vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch nehmen muss.
Wie hat sich das denn geäußert bei Ihnen? Also gab es auch Momente, in denen ja Sie den Lebensmut verloren haben? Wie weit ist das bei Ihnen gegangen?
Mir wurde zurückgemeldet, dass ich aufgehört habe zu lächeln. Ich habe mich sehr zurückgezogen, hatte keinen Antrieb. Ich bin oft einfach auch abends oder nachts wach im Bett gelegen und hatte Angst, dass mein Herz einfach aufhört zu schlagen. Ich habe auch später angefangen, mich selber zu verletzen, bisschen als Strafe. Ich hatte das Gefühl, ich habe das verdient, weil ich es einfach nicht schaffe, den Ansprüchen zu genügen.
Und wie haben Ihre Eltern, wenn es Ihre Mutter aufgefallen ist, wie haben die dann reagiert?
Die haben sich im Verlauf der Zeit natürlich sehr große Sorgen gemacht. Ich habe teilweise auch einen Vorwurf rausgehört, warum ich mich nicht einfach anstrenge, eben wieder fröhlicher zu sein. Oder es wurden sämtliche Richtungen eben erkundet. Liegt's an der Ernährung? Liegt's an diesem, an jenem? Ja, viel Sorge, aber auch Unbeholfenheit. Ausgeliefert sein, habe ich gespürt von Ihnen.
Ihr Vater war ja Vorsteher dieser Gemeinschaft. Ich gehe davon aus, der Glaube war auch im Alltag sehr präsent. Wenn Sie jetzt gleichzeitig diese Sorgen beschreiben, nur damit ich es kapiere, würden Sie sagen, da war Liebe, da war auch eine Liebe Ihrer Eltern für Sie? Oder wurde die überlagert von dem, was die Gemeinschaft erwartet hat?
Das kann ich schwer beantworten. Also mir wurde gesagt, dass ich geliebt wurde, so wie ich es hätte fühlen und in ihren Handlungen sehen müssen, würde ich sagen, wenig, aber das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen. Es war immer noch eine Mischung aus, wie wirkt das auf andere? Sehen wir wie schlechte Eltern aus? Kann ich schwer sagen.
Sie waren dann auch bei einer Therapeutin. Hat es Ihnen was gebracht?
Wenig. Ich hatte später im Verlauf der Jahre noch verschiedene andere Therapeuten. Jetzt kann ich rückblickend sagen, dass ich bin ja unter der Prämisse dorthin gegangen, dass das Thema Glauben und Zeugen Jehovas nicht angesprochen werden darf. Mhm. Sonst hätte ich gar nicht hingehen dürfen. Ich glaube, sie und ich haben, also meine Therapeutin und ich haben da sehr im Dunkeln gestochert. Mhm. Ja, also es hat nicht wirklich sehr viel geholfen.
Das heißt doch, im Grunde waren Sie mit all dem, was da an inneren Konflikten, an Fragen, an Selbstvorwürfen da war, im Grunde waren Sie komplett allein damit.
Ja, ja.
Auch einsam? Haben Sie das als Einsamkeit empfunden, sich irgendwie weder den Freundinnen mitteilen zu können, weil da die Befürchtung war, ach, dann schade ich denen am Ende und meine Gedanken springen irgendwie über und den Eltern das nicht sagen zu können und eigentlich es niemand sagen zu können, waren sie einsam?
Ja, und ich bin wirklich erdrückt worden unter dieser Verantwortung, für alle mitzudenken, andere nicht zu belasten, während ich das alles schultern muss innerlich und mich niemand anvertrauen kann. Ich bin dann auch mit, ich würde sagen, 17, 18 lebensmüde geworden. Also ich hatte wirklich den Eindruck, es wäre für mich und für die Welt viel besser, wenn es mich nicht gäbe.
Wie eng ist das geworden? Also wie haben Sie das in Erinnerung?
Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, welche Möglichkeiten es gibt, mein Leben zu beenden, die aber immer auch unterbrochen wurden, ironischerweise wieder von der Sorge, was ich anderen Menschen damit antue. Mhm. Und dass es ja nicht sein kann, wenn ich eh schon so eine Belastung bin, dass ich dann mit dem Schritt auch noch mal Leid meinem Umfeld zufüge.
Irgendwann hatten Sie dann ja Ihren ersten festen Freund, auch ein Zeuge Jehova. Was war er für ein Typ? Wie würden Sie ihn beschreiben?
Ich würde ihn als Außenseiter in der Gemeinschaft beschreiben. Und das hat mich vermutlich auch fasziniert an ihm. Er hat die Regeln nicht ganz so ernst genommen, hatte ähnliche Gefühle der Einsamkeit innerhalb der Gemeinschaft wie ich. Also wir haben uns da gefunden.
Haben Sie sich denn dann mit ihm auch ausgetauscht oder war das so ein unausgesprochenes Gefühl der Ähnlichkeit und der Verbundenheit?
Nee, mit ihm konnte ich relativ offen reden, insofern ich mir selbst über die Dinge in mir eher so bewusst war überhaupt. Aber mit ihm konnte ich relativ offen reden.
Das stelle ich mir jetzt als große, also bei all der Bedrückung, die geblieben ist, aber schon mal als Erleichterung vor, oder? Weil das war ja dann im Grunde der erste, mit dem sie sich gegenüber zumindest einen Spalt weit öffnen konnten.
Ne? Richtig. Mhm. Also, und der auch nachvollziehen konnte, wie es mir geht. Mhm. Ja.
Haben Sie beide dann, weil Sie sagen, er stand so ein bisschen außen und hat auch schon mal Dinge gemacht, die anders waren als das, was erwartet wurde, haben Sie dann auch gemeinsam schon etwas getestet, was von dem Leben außerhalb dessen, was die Gemeinschaft erwartet, können wir uns holen?
Ja, genau. Also, wir waren wirklich, ich glaube, würde sagen, berauscht. Es war die erste große Liebe. Wir haben alles gemeinsam gemacht. Ich bin mit ihm regelmäßig dann in Clubs gegangen, habe Alkohol getrunken, geraucht. Zu Anfang war ich quasi die Bravere von uns beiden. Und es hat sich aber schnell, also die Tür wurde geöffnet und da ist dann ganz viel hervorgebrochen. Ich habe ganz viel ausprobiert, wo er sich schnell dann auch ein bisschen überholt und überfordert gefühlt hat von mir. Ja.
Teil des Ausprobierens in dem Alter ist ja auch, sexuelle Erfahrungen zu machen. Welche Haltung gab es dazu in der Gemeinschaft?
In der Gemeinschaft ist jeglicher Sex außerhalb der Ehe verboten. Also vor der Ehe und auch, wenn man verheiratet ist, natürlich auch.
Und wenn Sie schon sagen, Sie waren in diesem Rausch mit Ihrem Freund und haben ihn ja schon überholt, also haben Sie dann einfach auch gedacht, komm, wir testen uns auch da mal aus, wir erleben da auch schon mal was?
Ja, also da haben wir nicht mal richtig drüber geredet. Ich glaube, das war genauso natürlich wie bei vielen anderen auch.
Und hat das dann jemand mitbekommen oder hatten Sie so geschützte Räume, wo Sie dann auch wussten, wow, hier sind wir wirklich, so wie bei Ihrer Oma früher, ne, wo Sie einfach hingefahren sind und weit weg waren? Also gab es solche Orte, solche Plätze, wo Sie einfach Sie selbst mit ihm sein konnten? Oder war da immer, ich sag mal, Big Brother's watching you, also immer dieser Blick von irgendwem?
Also am Anfang haben wir schon darauf geachtet, dass wir wo sind, wo niemand das mitbekommt, den wir kennen. Er hatte damals einen VW-Bus, mit dem waren wir unterwegs. Am Anfang haben wir da schon sehr stark drauf geachtet, aber haben dann irgendwann auch die Vorsicht verloren, gerade irgendwie nach dem Feiern. Mhm. Wenn man betrunken ist, kann man das oft nicht mehr so gut einschätzen, wie brisant der ein oder andere Ort ist. Ja.
Und irgendwann hat es dann auch jemand mitbekommen. Ne? Wie war das? Also in welcher Situation ist das? War das nach dem Feiern oder
wie? Ja, richtig. Das war bei mir in der Wohnung. Ich habe damals schon in der eigenen Wohnung gelebt und habe mir die Wohnung mit einer anderen Zeugin Jehovas, die meine Mitbewohnerin war, geteilt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt drüber nachgedacht habe, ob sie zu Hause ist oder nicht. Unsere Zimmer haben aneinander gegrenzt und wir sind einfach nach dem Feiern betrunken bei mir im Zimmer gewesen. Haben miteinander geschlafen und plötzlich hat es dann an meiner Zimmertür geklopft und meine Mitbewohnerin hat dann gesagt, ich habe geöffnet, nur mit einer Decke um mich gewickelt und sie hat gesagt, wollt ihr mich verarschen, was ist hier los? Also sie war schockiert und überrumpelt. Es war eine höchst unangenehme Situation.
Und dann, also wenn ich mir vorstelle, Sie stehen da mit dieser Decke, dann sagt sie, okay, was ist hier los? Haben Sie sich dann, weiß nicht, ob Sie eine Küche haben oder hat sie Ihnen dann noch was gesagt? Wie ging es dann weiter?
Direkt in der Zimmertür hat sie mir gesagt, du rufst jetzt deinen Vater an. Ich glaube, es war vielleicht 3 Uhr morgens. Deinen Vater an oder einen anderen Ältesten oder ich mach das. Mhm. Was auch die Vorgehensweise ist, die angeraten wird innerhalb der Zeugen Jehovas.
Klare Ansage quasi von Ihrer Seite. Mhm. Und dann, was hat das dann in Ihnen? Und ich meine, Ihr Freund war ja im Grunde genauso davon betroffen. Ne? Was hat das in Ihnen beiden dann ausgelöst?
Also ich bin in so einer Art Schockzustand gewesen, würde ich es jetzt beschreiben. Ich war ja damals auch noch in diesem Glaubenssystem gefangen. Also ich wusste, dass das jetzt der Vorgang ist, wie es passiert. Ich muss es quasi beichten. Mein Freund hat dann fluchtartig die Wohnung verlassen, hat mich da mehr oder weniger allein zurückgelassen. Und ich habe dann wirklich nachts um 3 dann meinen Vater angerufen, der nicht weit gewohnt hat, und gesagt, dass er rüberkommen muss. Ich muss ihm was erzählen.
Und dann ist er nachts um 3 aufgestanden und zu Ihnen gekommen? Oder,
richtig, ja.
Okay, und dann... Ja.
Wir saßen dann bei mir in der Küche und ich habe ihm das gebeichtet, was passiert ist. Und er war sehr auch schockiert und betroffen. Also er ist aus allen Wolken gefallen und sehr verletzt hat er ausgesehen. Mhm.
Ja. Wusste er denn, dass Sie mit Ihrem Freund zusammen sind oder hatte er da gar keine Ahnung davon?
Er wusste, dass wir ein Paar sind, das war bekannt. Okay. Ich habe öfter auch mal gehört, dass er kein guter Einfluss ist, aber es wurde gebilligt und wir sollen halt anständig bleiben und so.
Und das war jetzt in Anführungsstrichen unanständig, was da passiert ist in den Augen Ihres Vaters. Wie ging es denn dann weiter? Also Sie haben in der Küche gesessen, er war schockiert. Sie haben ja auch gesagt, Sie waren ja auch im Schockzustand so halb. Hatten Sie dann Zeit, sich zu sortieren oder wie ist die Nacht weitergelaufen? Wie war der nächste Morgen? Wie war das?
Ich kann die zeitliche Abfolge, wann was gesagt wurde, nicht mehr ganz rekonstruieren. Ich weiß aber, dass er gesagt hat, dass natürlich eine Art Komitee, wie es so üblich ist, vonstatten gehen müsste und dass da ein Termin festgelegt wird. Ein Ältester aus der Gemeinde meldet sich bei mir und dann müssten wir eben in den Königreichssaal kommen und eben quasi darlegen, ob es uns leid tut oder nicht. Und dann wird darüber entschieden, wie es mit uns weitergeht.
Aber es war bei Ihnen bis dahin immer noch so, Sie haben nicht am Glauben gezweifelt, sondern an sich. Und waren da in Ihnen auch immer noch jetzt die Vorwürfe, oh, wie konnte das passieren oder wie war das?
Es war eine Mischung aus schlechtem Gewissen, das altbekannte Gefühl, wieso bin ich nicht stärker, wieso kann ich mich da nicht zusammenreißen, warum bin ich, wie ich bin. Dann war durch dieser massive Druck und dieses Einmischen in mein Privatleben auch eine gewisse Art von Wut, weil ich es wirklich von Herzen und vom Bauch her gefühlt habe, da ist nichts Falsches dran, wir lieben uns, und einfach auch Angst, wie es weitergeht, was das jetzt für mich bedeutet.
Das war ja schon mal ein wichtiges Gefühl zu sehen. Da ist einfach ein ehrliches Gefühl. Ja, und wegen dem will ich mich auch nicht schämen. Wie war dann dieses Gespräch? Also hat sich jemand dann bei Ihnen gemeldet?
Genau, ich habe einen Anruf bekommen. Wir haben einen Termin vereinbart. Ich glaube, es war abends, ein Abend, wo eben keine Zusammenkünfte in den Räumlichkeiten waren. Und mir wurde gesagt, welche drei Ältesten dabei sein würden. Wir mussten, mein Freund und ich, mussten eben zur selben Zeit hin. Wir sind dann aber auch getrennt befragt worden. Und ich saß dann, ich habe kein Zeitgefühl. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Halbe Stunde, Stunde mit diesen drei Männern, mit denen ich quasi von Kindheit an in der Gemeinde war, zusammen. Und die haben mich dann einfach über intime Details ausgefragt. Und mir gesagt, dass sie quasi darüber entscheiden, inspiriert von Gott, in Rücksprache mit Gott durchs Gebet, ob ich wirklich das bereue, was ich getan habe.
Wie war das für Sie, da zu sitzen und von diesen Herren zu diesen intimen Details befragt zu werden? Haben Sie es als übergriffig empfunden einfach?
Ja, ich denke schon, denn ein Gefühl, das sehr vorherrschend ist, wenn ich daran zurückdenke, ist Trotz. Also eine gewisse Emotion der Abgrenzung. Okay, ich sitze das jetzt hier durch. Ich konnte nicht verleugnen, dass es mir nicht leid tut. Ich hätte gewollt, dass es mir leid tut. Aber es war einfach nicht der Fall. Und jetzt musste ich einfach schauen, ob ich es sagen kann und sie es mir glauben. Oder ob, wie ich gelernt habe, Gott sowieso in mich hineinsehen kann und ihnen quasi vermittelt, nee, der tut's nicht leid, auch wenn sie so tut.
Und wie ging es dann weiter? Haben die das gespürt? Hat irgendwer gespürt, was in ihnen vorgeht? Oder wie waren dann die Reaktionen nach dem Gespräch?
Nachdem ich befragt worden bin, wurde mein Freund noch befragt und danach wurden wir gemeinsam ins Zimmer geholt. Und es wurde eben gesagt, wir haben gebetet und wir haben eben mit Gott gesprochen und wir sehen, dass es euch wirklich leid tut und es gibt so ein paar Sanktionen, aber ihr dürft in der Gemeinschaft bleiben. Und das war wirklich ein sehr einschneidender Moment für mich, in dem ich genau lokalisieren kann, dass ich da meinen Glauben an Gott verloren habe. Weil ich natürlich dachte, Gott hätte ihnen das sagen müssen, wenn er allmächtig ist und alles sehen kann, wie es in mir aussieht. Und in dem Moment war mir klar, also entweder gibt's gar keinen Gott und es ist alles ausgedacht, oder er hat überhaupt keine Verbindung zu dieser Gruppe. Und da ist eine große Last von mir gefallen.
Also das waren nicht nur Zweifel, die da gesät wurden, sondern das war, also wie so ein Moment, auf einmal eine andere klare Sicht zu haben. So hört sich das an, ja?
Ja, also ich habe eine extrem starke rationale Ader und eine gute Beobachtungsgabe und das war, innerhalb Sekunden war mir das klar.
Welche Folgen hat das gehabt?
Ich habe das natürlich nicht gleich offen, meinen Schluss natürlich nicht gleich offen preisgegeben. Ich bin dann noch, ich würde sagen, 1-2 Wochen zu den Zusammenkünften gegangen, um einfach dieses Gefühl und meine Erkenntnis sacken zu lassen und das zu beobachten. Und habe dann gemerkt, nee, das bringt überhaupt nichts mehr. Es ist wie ein Bann von mir gefallen und habe dann sämtliche Aktionen eingestellt, sowohl missionieren gehen als auch Gottesdienste besuchen.
Sie haben ja schon gesagt, das war wie so ein befreiendes Gefühl. Also das heißt, Sie waren dann zwar in der gleichen Umgebung, so stelle ich mir das vor, aber die Ängste waren nicht mehr da, weil ja auch eine innere Distanz plötzlich entstehen konnte, oder?
Teilweise würde ich sagen. Also ich habe natürlich noch Jahre gebraucht, um die Ängste loszuwerden. Die sind natürlich seit der Kindheit installiert gewesen. Aber ganz großer Teil ist weggebrochen. Viel Macht, die der Glauben über mich hatte, ja.
Und welche Auswirkungen hatte das dann auf natürlich die Gemeinschaft, aber auch die Beziehung zu ihren Eltern? Wie ging es dann weiter? Hatten Sie da schon den Austritt im Kopf oder war das so ein, kam das so nach und nach?
Ich hatte circa im Verlauf von einem Jahr nach diesem Vorfall noch die Hoffnung, dass wenn ich mich nicht offiziell ausschließen lasse, nicht offiziell austrete, dass dann die Regel greift, die bei Zeugen Jehovas gibt, wenn jemand nicht offiziell raus ist, ist der Kontakt zum Angehörigen optional, eigene Entscheidung. Und ich hatte die Hoffnung, dass meine Eltern mich genug lieben oder den Kontakt zu mir genug wertschätzen, um diese Option in Anspruch zu nehmen. Aber sie haben mich im Verlauf dieses einen Jahres, in dem ich mein Leben auch schon sehr verändert habe, zum Missfallen meiner Eltern, eigentlich mich kaum noch gesehen. Die wollten mich nicht sehen. Und wenn wir uns gesehen haben, gab es nur Vorwürfe und schlechtes Gewissen. Und Vanessa, du weißt doch, dass es falsch ist, was du tust. Und nach einem Jahr dachte ich mir, das bringt überhaupt nichts. Und meinem Gewissen und meinem Lebensgefühl ist es sehr viel zuträglicher, wenn ich da einfach einen klaren Schlussstrich ziehe.
Wie sehr hat Sie das verletzt, dass Ihre Eltern sich so verhalten haben und Sie gespürt haben, wenn Sie nicht so leben, wie es den Vorstellungen entspricht, dann ist da auch keine Nähe mehr und keine Unterstützung?
Ich habe es mir denken können, aber das Kind in mir hat natürlich immer die Hoffnung gehabt, dass ich ihnen wichtiger bin als ihre Religion. Ich habe es erwartet, aber es hat natürlich trotzdem sehr, sehr wehgetan.
Wie sah dann der Abschied aus?
Ich habe meinen Eltern sowie meinen engsten Freunden in der Gemeinde einen Abschiedsbrief geschrieben. Da habe ich nochmal formuliert, dass ich mich wirklich freuen würde, wenn sie in Kontakt halten wollen würden. Ich habe mir da nicht viel davon versprochen, aber ich wollte einfach der Freundschaft und der Verbindung, die ich zu diesem Menschen hatte, die Ehre geben und so gut wie es geht im Guten von ihnen gehen.
Und gab es eine Reaktion?
Von meinen Eltern nicht. Einige meiner Freunde haben gesagt, naja, das ist wirklich sehr schade, aber du weißt ja, wie die Regeln sind und wir können quasi keine Freunde mehr sein, keinen Kontakt mehr haben. Da war die Reaktion alle gleich.
Jetzt hatten Sie das ja, wie Sie sagen, zwar einerseits schon vermutet, aber bei Ihren Eltern hat Sie das ja trotzdem verletzt zu sehen, dass es dann tatsächlich so ist. Wie war das bei Ihren Freundinnen und Freunden? Selbst wenn Sie nicht offen waren bis zum Letzten, so wie Sie es beschrieben haben, weil es eben schwierig war, aber war da nicht trotzdem die Hoffnung, dass da was bleibt, dass da einige Beziehungen vielleicht halten?
Ja, schon. Ich hatte die Hoffnung, dass die Wertschätzung und die Freundschaft, die wir haben, irgendwie ein bisschen tragfähiger wäre und nicht überlagert werden würde von der Indoktrination, von dem Glauben. Aber ja, auch da wurde ich leider enttäuscht.
Wie ist es heute? Haben Sie noch Kontakt zu Ihren Eltern?
Nein. Es gibt eine Ausnahmeregelung im Fall von vielleicht Krankenhausaufenthalten innerhalb der Familie oder Todesfällen, in denen man sich kontaktieren darf. Das heißt, in den vergangenen, ich glaube, 4, 5 Jahren sind 2 meiner Großeltern gestorben und in den Fällen habe ich sie wiedergesehen zum Beerdigungsgottesdienst, aber außerhalb davon nicht, nein.
Und wie ist es dann bei diesen 2 Malen gewesen? Also haben Sie sich unterhalten oder waren Sie nur in einem Gebäude, in einer, ja, wie war das?
Wir haben uns schon etwas unterhalten. Es war beide Male eine relativ angespannte Situation. Viele Emotionen, sowohl die Trauer über die Verstorbenen als auch dieses seltsame Wiedersehen, wobei man eigentlich getrennte Leben führt. Beim ersten Tod meines Großvaters habe ich mich irgendwie gefreut über das Wiedersehen, weil ich sie damals noch sehr vermisst habe, meine Familie. Beim zweiten Mal, das war der Tod meiner Großmutter, da war ich schon sehr viel weiter weg von dieser Welt der Zeugen und habe es genossen zu spüren, wie weit ich weg bin, die Abgrenzung.
Da waren Sie schon ein bisschen mehr Menschen aus der Vergangenheit, so?
Ja.
Sie und Ihr Freund haben dann ja irgendwann auch geheiratet, nachdem Sie ausgetreten sind. Mittlerweile leben Sie aber nicht mehr zusammen. Was hat da nicht mehr gepasst? Können Sie das, haben Sie für sich da eine Erklärung gefunden?
Ich glaube, die Heirat an sich war noch ein Überbleibsel von dieser Programmierung. Man liebt sich, man heiratet und wir waren ja sehr, sehr jung. Ich war 23. Wir waren beide psychisch erkrankt. Das hat natürlich nicht geholfen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich kann die neu gewonnene Freiheit, die ich auch in Bezug auf Sexualität oder wie ich mein Leben gestalte, nicht wieder einschränken. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, dass ich auch nicht monogam leben möchte. Und er hat dann widerwillig zugestimmt. Und nach einiger Zeit wurde klar, dass das einfach in unserer Partnerschaft nicht möglich ist für ihn. Und dann haben wir uns getrennt.
Sie hatten ja schon am Anfang gesagt, dass Sie ihn dann fast überholt haben, ne? So von
ja.
Ne? Und das hat sich dann eher noch verstärkt, so mit der Zeit und auch in der Ehe, höre ich raus, ne?
Absolut. Also er hat mir zu mehreren Zeitpunkten gesagt, Vanessa, ich habe bei dir das Gefühl, du hast es nie geglaubt, was man dir erzählt hat, weil er schon oft im Hinterkopf noch so alte Ängste von den Lehren hatte, sich bestimmte Dinge irgendwie, zum Beispiel Horrorfilme, nicht gut ansehen konnte. Oder also ich war da sehr viel mehr freudiger bei der Entdeckung der Welt als er. Und ich glaube, er hat sich da auch ein bisschen ja wieder überholt gefühlt.
Mhm. Sie haben dann auch Abi nachgemacht, sind oft umgezogen, haben auch beruflich viel ausgetestet. Was haben Sie da alles gemacht?
Sehr viel.
Allein sehr, sehr diese viel. Reaktion zeigt schon, dass das eine Menge war.
Ich kann mich wahrscheinlich auch nicht mehr an alles erinnern. Ja. Mein Fokus war einfach sehr viel leben, sehr viel nachholen und sehr wenig arbeiten, wie es geht. Und dadurch macht man eben kleinere Jobs, die man schneller mal wechselt. Ich war in der Gastro, ich habe in einem Pferdepark gearbeitet, ich war Behindertenassistenz, ich habe in einer Arztpraxis gearbeitet, ich war Masseurin. Oh, momentan bin ich in einem Gartenlandschaftsbau als Gartenpflegerin. Ja, es ist alles eine Entdeckungsreise, sowohl wohntechnisch als auch arbeitstechnisch.
Einfach mal gucken, wo ist mein Platz, ne? Also und wo fühle ich mich richtig, was passt. Ist Ihnen heute eigentlich, nach dem, was Sie erlebt haben, ein selbstbestimmtes Leben besonders wichtig?
Sehr, ja. Ich versuche immer noch herauszufinden, was die beste Mischung zwischen Sicherheit und soziale Kontakte und Selbstbestimmtheit, was da die richtige Mischung ist. Aber es gibt auf jeden Fall einen sehr starken Willen, der mich durch meine Kindheit und Jugend und den Ausstieg bis heute begleitet hat, der nie zu brechen war. Ja, bei aller Suche gibt's da schon einen Identitätskern, den ich endlich herausgearbeitet habe.
Und wie kompromisslos folgen Sie dann jetzt heute auch im Leben diesem Kern? Das ist schon wieder so eine Reaktion, die tief blicken lässt.
Ich weiß nicht, ich glaube, das könnten die Menschen, die mir nahestehen, vielleicht besser.
Ja.
Kompromisslosigkeit liegt wahrscheinlich immer im Auge des Betrachters, aber es gibt einfach wirklich Punkte, in denen ich mich nicht mehr beeinflussen lasse.
Ich meine, in Ihrer Kindheit und in der Gemeinschaft ging es ja immer darum, für die Gemeinschaft da zu sein, wie Sie gesagt haben, ne? Für den Glauben da sein, anderen Menschen zu helfen. Ist es jetzt heute einfach mal, jetzt bin ich auch da? Also ist Ihr heutiger Ansatz schon einfach auch in Teilen das Gegenteil davon?
Ja, phasenweise. Also ich habe einen sehr feinfühligen und fürsorglichen Anteil auch in mir, auf den ich aber sehr gut Acht geben muss, dass der eben nicht zu sehr vielleicht ausgenutzt wird oder ich da einfach zu viel gebe. Da suche ich auch noch die Balance. Das wechselt sich ab zwischen mir zu erlauben, einfach nur auf mich zu gucken, was ich brauche, was ich will und aber auch mein gutes Herz nicht zu verlieren und Leute in mein Leben zu lassen.
Wie sieht denn Ihr Leben heute aus? Also wo wohnen Sie? Wohnen Sie allein? Wohnen Sie in der WG? Wohnen Sie, sind Sie in einer Beziehung? Wie sieht's heute aus? Wo stehen Sie gerade?
Ich wohne auf dem Land mittlerweile. Mhm. Das wollte ich auch schon, seit ich ein Kind war. Mhm. Ich wollte immer aufs Land, auch wahrscheinlich dieser guten Zeit bei meiner Oma geschuldet.
Genau, hab ich auch
ganz nah an der Natur. Mhm. Ja. Ich bin vor guten 4 Jahren aufs Land gezogen, zusammen mit meinem Freund. Wir wohnen mittlerweile nicht mehr zusammen. Also ich wohne jetzt wieder alleine. Mhm. Aber da wir von Anfang an eine polyamore Beziehung geführt haben, ist es nicht relevant, ob wir jetzt zusammenleben oder nicht. Mhm. Ich fühle mich auf jeden Fall momentan in einer guten Position, wo es eine gute Mischung ist aus, ich weiß, wo ich hingehöre, wo ich Arbeit reinstecken möchte und ja, welche Freiheiten ich unbedingt haben möchte.
Und es gibt Menschen, die Ihnen nah sind, wenn Sie von polyamoren Beziehungen sprechen. Also es muss ja dann nicht nur ein Mensch sein, es gibt Freundinnen, Freunde, auch Liebespartner, die Ihnen nah sind. Also fühlen Sie sich da jetzt aufgehoben? Kann man das
ja
so sagen?
Ja. Ja, mhm, absolut. Ich kann mittlerweile zum Glück sehr viel besser einschätzen, wer mir wohlgesonnen ist, was eine gute Freundschaft für mich beinhalten muss. Mhm. Ja. Also es können immer mehr wunderbare Menschen in mein Leben treten, habe ich nichts dagegen. Mhm. Aber ich bin nicht mehr so wie früher, wo ich einfach jeden Kontakt genommen habe, Hauptsache ich bin nicht einsam. Mhm. Die Zeit gab es auch und mittlerweile halte ich es gut mit mir selber aus. Das ist ein schönes Gefühl.
Sie haben ja auch gesagt, Sie haben in Ihrer Kindheit eigentlich die Momente genossen, in denen Sie auch mal allein und für sich sein konnten. Ne?
Ja.
Wenn Sie heute nachdenken, was sind so die Situationen, wenn Sie sich selbst nah sein wollen, da gibt's ja Menschen, die gehen gern spazieren, andere schreiben ihre Gedanken auf und sind sich nah. Was sind Ihre Situationen, in denen Sie sich nah fühlen, sich selbst nah fühlen?
Es ist meistens in der Natur. Ich wohne direkt neben einem Fluss. Das habe ich mir immer gewünscht, ganz nah am Wasser. Mhm. Gerade in den warmen Monaten fühle ich mich am meisten bei mir, wenn ich entweder auf die Berge gehe oder im See bin und wirklich, also alleine sehr gerne und wenn ich unter Leuten bin, nur unter Menschen, die wirklich, wirklich angenehm sind, mhm, weltoffen und mich auch wertschätzen.
Sie haben schon viel erlebt, wenn Sie alles zusammennehmen und jetzt gerade auf Ihr heutiges Leben schauen. Was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
Offenheit, Neuem gegenüber, neue Dinge zu lernen, trotz allem eine gewisse Weichheit im Herzen zu behalten und sich aber trotz aller Weichheit den eigenen Willen nicht rauben zu lassen.
Vielen Dank, Frau Heller. Sie haben ganz am Anfang die Offenheit genannt, die Ihnen wichtig ist. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und alles Gute weiterhin und ganz viele tolle Spaziergänge an Ihrem Fluss.
Dankeschön. Vielen Dank.
Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Nachtcafé-Podcast gefällt, dann sprechen Sie gerne mit Ihrer Familie oder Ihren Freundinnen und Freunden darüber und empfehlen Sie uns weiter. Wir würden uns freuen. Und wenn Sie gern noch mehr über Liebe und Beziehung erfahren möchten, dann ist vielleicht der Podcast Die Paartherapie was für Sie. Der Podcast begleitet echte Paare in echten Therapiesitzungen. Das ist nicht nur spannend zu hören, sondern jeder kann da auch was für die eigene Beziehung lernen. Zu hören zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Bis bald, hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.